Also zum ersten Kapitel über die politischen Grundlagen dieses Personenkults. Wenn man in unsere Gesellschaft schaut, dann stellt man fest, dass es da auf der einen Seite einen ziemlichen Gleichklang gibt. Alle Menschen sind mehr oder weniger darum bemüht, sich einen Gelderwerb zu verschaffen. Die einen werden Schlosser oder Maurer, das ist die größere Hälfte. Manche sind mittelständische Unternehmen, wieder andere werden Lehrer. Und dann gibt es auch noch Politiker, die ihr Geld verdienen mit einer politischen Karriere, die nicht die schlechteste ist unter den vielen Berufen. Geld verdienen sie alle. Aber dann fällt neben der Gemeinsamkeit auch ein Unterschied ins Auge. Die gewählten Repräsentanten, die, die man Politiker nennt, die, die etwas zu sagen haben, die sind Sonderlinge. Die gewählten Repräsentanten, die kümmern sich zum Beispiel um das Ladenschlussgesetz. Die haben aber gar keinen Laden. Die formulieren ein Streikrecht, aber die wollen gar nicht streiken. Die kümmern sich sogar um Menschenrechte im Ausland, aber da wohnen die gar nicht. Und was einem an diesen Punkten auffallen kann, ist, das sind Menschen, die verdienen zwar Geld für ihre Tätigkeit, aber ihre Tätigkeit ist erkennbar ausgenommen aus dem normalen wirtschaftlichen Gelderwerb. Ihr Beruf ist Gewaltausübung. Sie bekleiden ein Amt, erlassen in diesem Amt mehr oder weniger verbindliche Regeln für den ganzen Rest der Gesellschaft. Und für diese Tätigkeit der Gewaltausübung werden sie vom Staat bezahlt. Vom Staat, der sich selber ganz ohne Scham das Gewaltmonopol dieser Gesellschaft nennt und der durch die beamteten Figuren, durch seine Staatssekretäre und Minister, die Regeln und die Gesetze, nach denen sein Laden funktioniert, setzen, ausgestalten lässt. Und diese Gewalt, die da in Regelwerke gegossen wird, die ist jedem Interesse, das sich in der bürgerlichen Konkurrenz des Gelderwerbs durchschlägt, vorausgesetzt, die gibt es, die gilt immer schon, wird aber auch von denen, die sich in dieser Konkurrenz um den Gelderwerb durchschlagen wollen, gebraucht. Arbeiter zum Beispiel wollen unbedingt ein Kündigungsschutzgesetz. Sie haben Angst vor der Willkür der Unternehmer, die sie einfach heuert und feuert, wo sie doch von einem geregelten Einkommen abhängen. Vermieter zum Beispiel, die wollen ein liberales Mietrecht. Die wollen keine Beschneidung ihrer Freiheit zur Mieterhöhung im Umgang mit Mietern. Und an solchen wenigen Hinweisen merkt man, dass die freie Verfolgung der wirtschaftlichen Interessen in unserer Gesellschaft, Gegensätze nach allen Seiten einschließt, sodass bei den Menschen, die als Arbeitnehmer oder als Mieter oder Vermieter, als Käufer und Verkäufer ihren Interessen nachgehen, das Bedürfnis eigen ist, dass sie Beschränkungen wollen, und zwar Beschränkungen der anderen, ihrer Kontrahenten, ihrer Konkurrenten, vor deren Freiheit und Interesse sie sich zu Recht fürchten. Sie wollen Beschränkungen, freilich nicht gegen sich, sondern gegen die anderen. Darunter fallen dann immer auch sie mit ihrem Interesse. Dass das so universell ist, dass das so sichere Sache ist, dass in all diesen Sphären des Kaufens und Verkaufens, des Mietens, Vermietens, des Arbeitens dieser Gegensatz am Werk ist, das rührt daher, dass der Staat seine ganze Gesellschaft auf das Eigentum und seine Vermehrung festgelegt hat. Alles, was es in dieser Gesellschaft gibt, an hergestellten Lebensmitteln genauso wie an Produktionsmitteln, gehört irgendwem und ist Eigentum, von dem andere ausgeschlossen sind. Eigentum trennt jedes Bedürfnis in dieser Gesellschaft vom Gegenstand seiner Befriedigung. Lebensmittel mögen reichlich vorhanden sein, vielleicht sogar überreichlich gemessen an der Zahl der Esser. Aber verfügbar sind sie deswegen noch lange nicht. Außer man verfügt über hinreichend Geld, sodass man den Eigentumsausschluss durch die Hergabe eines Äquivalents, eben Geld, überwindet. Und wenn das das Regelwerk ist in seinem harten, festen Kern, dann ist damit auch für alle anderen in der Gesellschaft ein Imperativ, ein Auftrag verbunden. Wenn man kein Geld hat, muss man sich unbedingt welches erwerben. Anders kommt man an die Gegenstände des Bedarfs, des Genusses, der Notwendigkeit nicht heran. Also, wer arm ist, muss unbedingt einen Geldbesitzer finden, den er reicher macht. Sonst kriegt er keine Anstellung und keinen Lohn. Insofern erzwingt ein Staat, der sowas verbindlich macht, das Regime des Eigentums, so etwas wie das produktive Zusammenwirken von zwei großen Klassen. Derer, die nichts haben, und solcher, die über ein Eigentum verfügen, für dessen Vermehrung sie die Habenichtse tätig werden lassen. Und es führt zu dem bekannten Paradox, dass das Wachstum einer Wirtschaft, die das Eigentum im Geld nachzählt. Dass also das geldwerte Wachstum einer ganzen Gesellschaft einhergeht mit wachsender Armut. Denn wenn der Geldreichtum derer, die die Fabriken besitzen, wächst, dann tut er das umso mehr und umso besser, je weitergehender die dafür tätig werden müssen und ihre Leistung abliefern müssen, davon ausgeschlossen sind. Es ist klar, dass in so einer Gesellschaft Unzufriedenheit, Kritik auch an der Tagesordnung ist. Es gibt Leute, die sich über die ewige Kürzung der Rentenbezüge beschweren. Es gibt Leute, die halten Kernkraftwerke für eine unerträgliche Zumutung. Vielleicht auch die neuesten Waffenexporte nach Saudi-Arabien oder Afrika für unerträglich. Aber wenn so eine Kritik sich wirklich mal zuspitzt und rabiat wird, dann wissen Politiker dagegen ein Argument. Und das Argument heißt, wir sind gewählt. So sind sie mal einer ganzen Friedensbewegung gegenübergetreten, die Rüstung nicht haben wollte. So sind sie auch einer Anti-AKW-Bewegung gegenübergetreten. Wir sind gewählt. Und man muss ihnen in einer Hinsicht recht geben. Sie pochen damit darauf, dass sie durch Wahlen und durch das Wahlkreuz der befragten Bevölkerung den Freibrief erteilt bekommen haben, dass sie ganz nach ihrem eigenen Gutdünken durchsetzen dürfen an der Macht, was sie für notwendig halten. Und das Merkwürdige ist, das Volk, das mit diesem Argument zurückgewiesen wird, wir sind gewählt, haltet die Klappe mit eurem Einspruch. Das Volk benutzt dasselbe Argument und verehrt damit die Demokratie. Nur ist dann der Tonfall anders. Während der Politiker sagt, wir sind gewählt, also seid ruhig, sagt das Volk, die sind immerhin gewählt. Und wenn ich heute Abend zum Beispiel meine Kritik an dieser Art von Herrschaft ausübe, kann es mir gut passieren, dass mir das auch von Leuten entgegengehalten wird, die durchaus Geschädigte dieses Systems sind. Sie würden mir entgegenhalten, die sind immerhin gewählt. Und in diesen beiden Fassungen desselben Arguments liegt derselbe Irrtum begraben. Sicher, die sind gewählt und es wird nach einem Abstimmungsverfahren ein erst Regierungskörper zusammengestellt und ein Parlamentsapparat und dort wird wieder nach einem Abstimmungsmodus ein Gesetz verabschiedet und so fort. Ja, Die sind gewählt und da wird gewählt und abgestimmt. Nur, das Verfahren, mit dem ein Zweck gültig gemacht wird, sagt überhaupt nichts über die Güte des Zwecks. Man kann auch abstimmen und sich über die größten Gemeinheiten einig werden oder Mehrheiten für sie bekommen. Der Panzerexport nach Saudi-Arabien, der vielleicht manche Menschen bewegt, ist von gewählten Vertretern durchgezogen worden. Die Rentenkürzung von gewählten Vertretern beschlossen worden und so fort. Also, dass das bloße Verfahren, mit dem in einer Demokratie die Zwecke der staatlichen Seite verbindlich gemacht werden, schon die Güte der Zwecke verbirgt, das ist ein Irrtum, das ist ein Fehler und das tut es eben auch nicht. Und deswegen stirbt ja auch die schlechte Erfahrung derer, die gewählt haben, in einer Demokratie nicht aus. Das ist an der Tagesordnung. Nur, sofern und solange die Leute dieser Art von Herrschaft, weil sie gewählt ist, prinzipiell loyal begegnen und diese Art von Herrschaft legitimieren, haben sie eine Weise gefunden, mit ihrer Unzufriedenheit umzugehen, die für die Herrschaft, von der sie sich oft genug schlecht behandelt fühlen, produktiv wird. Wie? Wenn Leute sich darüber beschweren, dass ihnen in der Finanzkrise die Rente zerschossen wird, wenn Leute sich darüber beschweren, dass ihnen vielleicht ein Endlager für atomaren Müll vor die Tür gestellt wird, dann verfallen sie nie auf den Gedanken, dass solche Art von Schädigung aus dem Staat und seinen Notwendigkeiten folgt. Dass aus der Art, wie hierzulande staatlich verbindlich gemacht, gewirtschaftet wird, mit einer gewissen Folgerichtigkeit, die erfahrenen Schädigungen sich einstellen. Ein solches Urteil wird einfach nicht ins Auge gefasst. Das wird gewissermaßen stereotyp zurückgewiesen mit dem Bekenntnis, Ordnung muss sein. Dass Staat und Ordnung überhaupt sein muss, steht fest in diesen Augen. Aber wo kommt denn dann die ganze schlechte Erfahrung her, die diesen Menschen nicht erspart bleibt? Ihrer Auffassung nach kommt alle Misslichkeit nicht durch den Staat und die Regierung zustande, sondern durch Fehler des Herrschaftspersonals oder durch Untätigkeit. Nicht der Staat selber, nicht das Regierungshandeln für sich, sondern das Personal und seine Fehler oder seine Untätigkeit werden als Grund für alle misslichen Erfahrungen dingfest gemacht. Und mit dieser falschen Erklärung ist ein Weg zur Heilung des Schadens festgelegt und ins Auge gefasst, dem die Demokratie ein großzügiges Angebot unterbreitet. Ja, wenn aus Staat und Regierung da nicht die schlechte Erfahrung folgt, sondern aus der Regierungspartei, aus dem Personal, das die Macht ausübt, dann ist die Wahl eines anderen Personals die Lösung des Problems. Und da merkt man, in einer fertigen Demokratie kommen die Parteien und ihr Personal immer in einer Doppelrolle vor. Die sind einerseits immer Grund des Problems. Die falsche Partei, die falschen Figuren haben dieses oder jenes schlechte Ergebnis produziert. Andererseits, indem ich anderes Personal anderer Parteien wähle, ist das Problem auch schon erledigt. Das Parteipersonal ist Grund genauso wie Lösung aller Probleme. Das ist eine Herrschaftstechnik, die ist um so vieles effektiver als jede Diktatur, dass man sagen müsste, wenn das jemand erfunden hätte am Reißbrett, dann müsste man das perfide nennen. Das ist viel effektiver, so Herrschaft zu organisieren, als wie das ein Gaddafi macht oder ein Mubarak gemacht hat. Wenn die aus ihrer Machtposition des Alleinherrschers heraus festlegen, wie viel Einkommen, wie viel Land ein Mitglied in der Gesellschaft hat oder nicht hat, dann ist klar, dass sich jede Unzufriedenheit sofort gegen die Staatsspitze und damit gegen den Staat richtet. Aber wenn die Unzufriedenheit dank Herrschaft gar nicht ihr, sondern dem Personal angehängt wird und deswegen anderes Personal in die Schaltstellen der Herrschaft gewählt wird, dann hat man die Beschädigung durch die Herrschaft, für die Herrschaft produktiv gemacht. Das stachelt den Willen der Leute an, sich für anderes Personal, für die Besetzung der Schaltstellen zu interessieren, es in den Sattel zu hieven, zu wählen. Dieser Kunstgriff der modernen Demokratie, dieser neuzeitlichen Herrschaftsform, der hat freilich einen Preis. Und zwar einen Preis für das Personal, das die Herrschaft ausübt. In einer Demokratie nämlich, im Unterschied zu Gaddafi oder Kim und ähnlichen Figuren, in einer Demokratie sind Person und Macht, die Figur und das Amt, trennbar verbunden. Trennbar verbunden. Die politische Karriere, die kennt deswegen ein Risiko und eine Würde. Das Risiko besteht ganz schlicht darin, wer an die Macht gewählt wird, der kann abgewählt werden. Die politische Karriere schließt immer das Risiko des Karriereknicks ein. Das ist die Seite des Risikos. Und es schließt eine Bürde ein. Denn weil Person und Amt trennbar verbunden sind und die Wahl, die Identifizierung, das ins Amt hieven, erneuern muss, ist die ständige Last des regierenden Personals, sie müssen nicht nur regieren, sondern dauernd um die Gunst der Objekte von Herrschaft werben. Die unterliegen gewissermaßen einer Doppelbelastung und führen Wahlkampf nicht erst dann, wenn Wahlen sind, sondern das ist die ständige Begleitung ihres politischen Berufs und wird regelmäßig in diesen Politbarometern und in Einschätzungen, wen würden sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Wahl wäre, abgefragt, gewichtet, daraufhin betrachtet, wie man seine Strategien neu justiert und so fort. Das ist eine Herausforderung ans politische Personal, das Macht ausüben will, aber dafür eben gewählt werden muss. Und da stellen sich die Politiker, und zwar durch eine Selbstdarstellung ihrer selbst als politische Persönlichkeiten, die darauf gemünzt ist, die Willensbildung im Volk voranzubringen, das Volk hinter sich zu stellen.